Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 18 vom More und Mehr Kreuzfahrt Podcast. Ich habe ja in meinem Leben mich schon, ich glaube, zweimal an Podcasts versucht, habe es dann aber immer irgendwann gelassen. Ich habe es noch nie bis zur Folge 18 geschafft. Ja, also das sind doch schon mal gute Vorzeichen, ja, für einen langfristigen Podcast. Aber gut, ja. Ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Ne? Auf der einen Seite haben wir die News-Folgen, heute sind wir wieder dran. Und auf der anderen Seite, ja, gibt es dann Folgen, wo ich mich mit spannenden Menschen unterhalte, die entweder unterwegs waren auf einer Kreuzfahrt oder aber die in der Branche etwas zu sagen haben. Ja, und ja, da gibt es natürlich ohne Ende Menschen, die da in Frage kommen. Heute sind wir wieder bei der News-Folge, wobei es ist eine Mischung heute, denn es ist nämlich eine News-Folge, hatten wir so auch noch nicht, mit Gast. Jawohl, also wir werden ein bisschen tiefer einsteigen in einige Themen und wie würden jetzt junge Leute sagen, let's go. Was ist die größte Störung, die auf einem Kreuzfahrtschiff auftreten kann? Das ist, wenn man so will, ja, der totale Stromausfall, auch gerne als Blackout bezeichnet. Das hat es in der Nacht zum 15. Februar gegeben und zwar auf der Celebrity Infinity von Celebrity Cruises. Das Schiff steuerte den Hafen von Piräus an, ja, und plötzlich ging nichts mehr. Nun ist Celebrity Cruises ja eine amerikanische Marke, aber es gibt auch in Deutschland viele Fans und von Celebrity Cruises. Und so war auch an Bord in dieser denkwürdigen Nacht Jürgen Ricking aus Elsdorf im Rheinland. Hallo, lieber Jürgen.
Hallo, Matthias, grüße dich.
39 Kreuzfahrten schon gemacht, ja. Und du warst jetzt mit deiner Frau an Bord auf der Celebrity Infinity. Wie hast du dann diesen Moment des Stromausfalls erlebt?
Ja, wir wurden morgens so gegen 3 Uhr durch ein Geräusch auf dem Gang gefühlt wach. Dann haben wir versucht, Licht anzumachen, ging nicht. Dann haben wir festgestellt, das ist eine absolute Ruhe. Und in dem Moment hörten wir Bravo, Bravo, Bravo. Nicht in der Kabine, auf dem Gang. Und Bravo ist bekanntlich das Zeichen für Feueralarm. So, danach haben wir natürlich sofort festgestellt, dass nichts mehr ging. Keine Klimaanlage, kein Licht, keine Toilette. Ja, und da fing das Desaster an für sich an.
Ja, und keine Toilette, das ist jetzt anders als zu Hause, wo man zumindest immer einmal nochmal spülen kann, weil da irgendwie Wasser drin ist. Da ist es dann so, tut sich gar nichts. Ne? Du drückst und ja.
Eine Vakuumabsaugung ist es und ja, ja, funktioniert genau. Halt nur mit Strom. Ne?
Ja, genau. War das in dem Moment, wenn man da jetzt so hört, Bravo, 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 also Feuer, hat man da erstmal Angst oder wie war das?
Ja, das Beängstigende war erstmal diese absolute Stille sonst. Es ging ja keine Klimaanlage, nicht das geringste Geräusch, was auf dem Schiff ja sonst normalerweise gar nicht geht. Mhm. So, und dann bin ich sofort raus und habe mal geguckt, wir haben ja eine Balkonkabine, ob dort irgendwas zu sehen ist. Dann sah ich nur Wasser und nichts. So, dann bin ich raus aufs Deck 10. Von dort aus konnte ich rund ums Schiff gucken und da sah ich dann mehrere Schlepper im Dunkeln, die das Schiff wegdrückten.
Also die waren dann offenbar schon gekommen. Also das war jetzt ein bisschen zeitlicher Verzug. Der Stromausfall muss logischerweise vorher gewesen sein, sonst sind ja die Schlepper nicht so schnell da.
Ja, ne? Ich glaube, ja. gegen halb vier war ich. Aber es ging relativ schnell, denn das Schiff dümpelte ja schon vor dem Hafen. Die gehen erst in der letzten Minute rein. So ein Liegeplatz kostet ja, glaube ich, eine ganze Menge Geld pro Stunde.
Mhm. Ja.
Also verbringt man die Nacht lieber auf Seenotfall, bevor man reinfährt.
Aber es war jetzt so, dass es jetzt in dem Moment noch gar keine Ansage oder so gab. Also du hast dieses Bravo, Bravo, Bravo gehört. Ich meine, gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, die Leute schlafen, soll man die jetzt in der Nacht wecken? Ne? Aber es ist so ein bisschen so die Frage, was man dann macht. Ne? Weil da wird ja keiner wahrscheinlich jetzt Strom in dem Moment benutzen, sage ich mal, beziehungsweise ja, ist so die Frage, ne? Wie geht man dann idealerweise mit um? Ne?
Also natürlich haben wir uns dann relativ zeitnah angezogen. Waffen ging nicht, Wasser ging auch nicht, nix. Und kam um 7:01 kam dann eine Durchsage vom Captain, der sagte, wir haben ein seriöses technisches Problem.
Mhm.
Ich wünsche allen viel Spaß in Athen. Und werde mich zeitnah mit neuen Meldungen wieder bemerkbar machen. So, das war die Information, die kam. Und danach kam aber einen ganzen Tag nichts mehr.
Also er hat nicht gesagt, so Mensch, Sie merken ja, wir haben keinen Strom und alles ist ausgefallen, so, sondern er hat nur gesagt, hier serious, ja, will man wahrscheinlich eher sagen, hier ernsthaftes Problem, aber er hat halt gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja schon ein bisschen komisch eigentlich.
Nein,
ne?
nein, hat er nicht. Und wir sind dann mit Taschenlampen ins Restaurant, also in das große Frühstücksrestaurant, gegangen.
Also Buffet-Restaurant, ja.
Buffet-Restaurant. Und da war tatsächlich nur mit Taschenlampe was zu sehen. Da standen so ein paar Brötchen rum, ein bisschen Obst. Natürlich nichts Heißes, weil auch die Herde, es ging nichts. Ja, und dann hat jeder sich dann irgendwas geschnappt, damit er was zu essen hatte. Mhm. Und ja, das war im Prinzip erstmal die erste Katastrophe.
Jetzt hat man da ja vielleicht auch so Offiziere oder so, die da rumstehen. Vielleicht spricht man die dann auch mal an und sagt, Mensch, was ist denn los?
Habe ich gesagt, die haben alle nur auf die Durchsage vom Captain, Technical Problem haben die alle nur gesagt. Und mehr wollten die nicht von sich geben. Konnten die auch vielleicht gar nicht. Ich denke aber, das war eine Regieanweisung von ganz oben.
Also, dass sie da gar nicht groß drüber gesprochen haben, so nach dem Motto, ja, sie haben den Kapitän gehört und so alles gut. Es ist ja immer so ein bisschen so die Frage, wenn es so um internationale Schiffe geht, manche Leute haben ja da Angst, so, ist mein Englisch eigentlich gut genug, um damit eine Kreuzfahrt zu machen? Würdest du denn sagen, dass man da jetzt Englisch gebraucht hat in so einem, Schiff, wenn dann sowas mal vorkommt, weil, ja.
Absolut. Ich meine, ich bin über viele Jahrzehnte rund um die Welt geschäftlich gereist. Deswegen bin ich also der englischen Sprache so weit mächtig, dass ich das also ganz gut verstehe. Aber einige Deutsche haben sich an mich gewendet, die wir im Laufe dieser 13 Tage schon kennengelernt hatten. Und die haben dann immer gefragt, wie sie das zu verstehen haben, was sie machen können. Und mit denen habe ich mich dann kurz geschlossen und habe denen dann auch erklärt, was passiert. Ich habe die auch danach angerufen, teilweise, die unterwegs waren. Und denen gesagt, pass auf, kommt aufs Schiff, hier ist die Anweisung, jetzt das Schiff zu verlassen, ein Hotel zu suchen.
Sprechen wir gleich noch drüber, genau. Ja,
ja, also ich habe dann also einiges inzwischen da geregelt. Also wenn man kein Englisch spricht, ist man auf solchen Schiffen relativ einsam. So muss ich sagen, auch was Informationen natürlich angeht.
Ja, also das ist dann definitiv nicht zu empfehlen, auch wenn man vielleicht irgendwo ein interessantes Angebot gesehen hat und sagt, so Mensch, machen wir mal, aber man sollte dann auch schon Englisch sprechen. So, fürs Anlegen, normalerweise habe ich dann ja so eine Winde, wo das Seil dann rausgelassen wird, brauche ich auch Strom für, ne?
Ging nicht. Und zwar drückten drei dieser Schlepper das Schiff an den Pier. Es wurden dann zwei kleinere, Stege auf Deck 1 rausgelegt. Jeweils links und rechts von den Stegen standen dann Menschen, die dann den Leuten halfen, rauszugehen, weil das Schiff war nicht festzumachen. Also zumindest bis 2 Uhr habe ich nachmittags keine einzige Leine gesehen.
Also genau, es hat dann die ganze Zeit das dann dagegen gedrückt. Ihr wart dann mal zwischendurch an Land gegangen in Piräus. Lohnt sich das eigentlich? Piräus, Hafenstadt?
Nein, absolut nicht. Es war auch noch Sonntag, das heißt, noch nicht mal die Frau konnte sich in irgendwelche Läden retten. Nein, es hat sich nicht gelohnt. Die haben auch das dann nach 1,5 Stunden circa schon wieder beendet und sind Richtung Schiff zurück. Und dann kriegten wir erst mit, dass da jede Menge Menschen mit Koffern ausliefen. Das war so gegen 11 Uhr, würde ich mal sagen.
Einen Tag vor der geplanten Abreise. Ne? Also es wäre geplant gewesen, am nächsten Tag dann die Reise dort auch zu Ende. Aber ihr kamt dann zurück, ja, und dann denkt man so, huch, was ist denn jetzt los?
Richtig. So, dann haben wir natürlich nochmal versucht, mit irgendwelchen offiziellen Kontakt aufzunehmen. Rezeption war auf Deck 4, Deck 3 war voll, Deck 5 war voll. Also man hatte gar keine Chance, auch nur auf das Deck zu kommen. Aufzüge haben wir nicht benutzt. Ich bin schon mal stecken geblieben.
Die haben wieder funktioniert.
Die haben dann wieder funktioniert, die Aufzüge, aber ich bin trotzdem nicht rein. Weil ich habe gesagt, das ist dann irgendein Aggregat, was auch länger nicht gebraucht worden ist, eben ein kleines Notaggregat. Und wer weiß, wenn das auch noch ausfällt. Mir ist es mal auf einer AIDA-Reise passiert. Da stand ich 1,5 Stunden in so einem Lift fest. Und ich weiß, wie unangenehm das ist. Und das wollte ich nicht nochmal erleben.
Ja.
Neun Etagen hoch, Koffer gepackt. Dann versucht, 9 Etagen runterzukommen. Und dann fing die Session mit blauen Flecken an.
Ja, weil du hast natürlich dann die Leute auch mit Koffer und dann war das dann eine entspannte Atmosphäre oder?
Es war auf jeden Fall keine chaotische Atmosphäre.
Ach so, okay.
Die Leute waren relativ entspannt, allerdings nicht alle. Es kam wie immer, wenn man in irgendeiner Schlange steht, gab es dann Leute, die wollten mit Koffern, mit allem drum und dran nach vorne. Es war also schon eine gewisse Schubserei war durchaus dann da. Und vor allen Dingen, wir hatten ja elendlange Warteschlangen vom Ausgang, weil keine Bordkarte gelesen werden konnte. Die Laser funktionierten nicht mehr. Das heißt, es musste jede Bordkarte mit Hand abgeschrieben werden. Es musste die Kabinennummer erfragt werden. Und das Ganze hat natürlich einen unheimlichen zeitlichen Aufwand bedurft.
So, ja. Dann seid ihr also runter. So, dann ist ja erstmal die Frage so, ja, was denn dann? Also einen Tag vorher, ich meine, der Flieger ging noch nicht. Was passierte dann an Land?
An Land war ein großes Zelt aufgebaut und komplett bestuhlt. Ich würde mal sagen, geschätzte 200 Stühle waren da wohl drin. Dann war eine Theke, dort standen 4 Mitarbeiter von Infinity, zumindest mit dem Schild von Infinity. Und die waren dann dafür zuständig, den Leuten ein Hotel zu besorgen. So, dann wurden wir auf Stühle platziert und saßen erstmal 1,5 Stunden da, bis wir dann irgendwann aufgerufen wurden und dann an eine dieser Deske kamen. Und dann kriegten wir auch relativ schnell ein Hotel zugewiesen. Aber wir hatten keine Wahl, was für ein Hotel, welche Klasse, nichts. Wir mussten die Kreditkarte abgeben. Es wurde abgebucht, ohne dass wir wussten noch, wie viel es nur war. Also einfach mit unserer Kreditkarte wurde in Athen Hotel gebucht. Dann kriegten wir den Namen aufs Handy. Ja, und dann versuchen sie mal, ein Taxi zu kriegen.
Klar, ja, klar, dann sieh zu. Also das finde ich schon doch bemerkenswert. Also ich meine, dass so ein Fall eintreten kann, dass man dann irgendwie an Land übernachten muss oder so, aber dass die da nicht eine Kostenübernahmeerklärung mit dem Hotel dann vereinbart haben und so und dass die Gäste dann da umsonst, und sondern dass man da erstmal in Vorleistung gehen muss, finde ich ja eher so ein bisschen fragwürdig, sagen wir es mal so. Aber Taxi, ihr habt dann so ein bisschen mit Glück gehabt mit dem Taxi, habt dann doch noch relativ schnell eins gefunden und seid dann ins Hotel. Nochmal grundsätzlich eigentlich zur Kommunikation. Man hat ja heutzutage so eine App, da ist Kommunikation drüber möglich. Man kriegt auch manchmal E-Mails von den Reedereien und so weiter. Hattest du da in dem Fall dann da irgendwas gegeben oder war das alles eher so ein bisschen so
absolut chaotisch? Null. Ich habe die App, diese X-App heißt die, die habe ich vor Reiseantritt installiert. Die hat perfekt funktioniert. In dem Moment, wo ich meine Bordkarte abgegeben habe, um irgendwas zu bezahlen, war 5 Sekunden später, war schon die Rechnung
war
da.
Sofort. War die Nachricht sofort da.
Das hat
ja
blendend funktioniert, aber ich habe nach 7 Uhr nichts mehr von einem Offiziellen auf dem Schiff gehört. Weder über Lautsprecher, noch über die App, noch über eine Mail, nichts. Definitiv bis heute nichts.
Jetzt habt ihr da im Hotel übernachtet, so, und dann am nächsten Tag war dann sowieso die Abreise geplant und dann hatte die Reederei wahrscheinlich Busse organisiert, die euch dann da zum Flughafen gefahren haben oder wie war das dann?
Gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass man da 1950 Leute waren, glaube ich, an Bord. Ich glaube nicht, dass man das mit Bussen hätte machen können, weil die waren ja auf Hotels in ganz Athen verteilt. Nee, wir haben ein Taxi genommen und dann sagte der Taxifahrer was ganz Bemerkenswertes. Der sagte, ihnen geht es ja richtig gut. Die jetzt alle heute angekommen sind, die auch in den Hotels übernachten, denn die Infinity hat ja dann die Folgereise abgesagt. Aber am Dienstag fing dort ein Generalstreik der Taxifahrer an, der dauerte 3 Tage. Der läuft noch. Das heißt, die ganzen armen Menschen, die dann aus den USA, Kanada, Europa da angereist gekommen sind, die waren relativ hilflos. Und mit irgendwelchen Bussen zu fahren, wo man die Sprache nicht versteht, ist sicherlich auch sehr schwierig.
Also absolut.
Die Katastrophe setzt sich bei dem im Moment jetzt gerade fort, bei der Infinity.
Also wir sehen, ne, es ist immer so eine Sache, wenn dann die Prozesse nicht so laufen können, wie es eigentlich gedacht ist, weil dann irgendwie alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät, so kann man es eigentlich ausdrücken, ja, dann gibt es Chaos. Das ist wahrscheinlich so ganz hundertprozentig, kriegt man es wahrscheinlich nicht hin, dass man es vermeiden kann. Wahrscheinlich kann man aber an der einen oder anderen Stelle das sicher besser organisieren, als man es hier getan hat, weil eben die Tatsache, dass man keine Durchsagen macht, wobei vielleicht war auch ausgefallen, aber das kann ja eigentlich sein. Also hört ja um 7 hat es ja funktioniert. Also das finde ich doch so ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Ja, also insofern, würdest du jetzt trotzdem nochmal mit Celebrity Cruises fahren?
Nein, ganz sicher nicht.
Oh, wirklich nicht? Oh, okay, okay. Ganz sicher nicht. Ja, ja, gut. Also es gibt noch viele
spannende... Wenn ich mir eine Geschenk kriegen würde, nein. Nein.
Okay, nach dieser Erfahrung nicht mehr. Also, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank. Und ist Reise Nummer 40 schon geplant?
Ja, in der Tat. Und zwar mit der MSC im Yachtclub im April.
Welches Fahrtgebiet? Mittelmeer oder?
Nee, das ist Nordeuropa.
Nordeuropa, ja. Das klingt gut. Also in diesem Sinne, lieber Jürgen, alles Gute.
Alles Gute, Matthias. Wiedersehen. Tschüss.
Ich habe das Ganze jetzt aufgezeichnet am 20. Februar, also 2 Tage vor Ausstrahlung, wenn man so will. Und da lag die Celebrity Infinity noch im Hafen von Piräus. Da soll dann die nächste Kreuzfahrt am 27. Februar starten. Ob das dann wirklich so sein wird, da muss man dann mal die aktuellen Meldungen beobachten. Man hat jetzt von der Reederei nicht mehr so wirklich viel gehört, also schauen wir mal. So, der Tauftermin der Mein Schiff Flow steht fest. Und zwar wird das so sein am 20. Juni in Triest. Bauwerft ist ja auch in Italien, also ist dann nicht so ganz weit entfernt. Ich denke mal, das wird dieses Mal eine Nummer kleiner insgesamt sein, als man es im vergangenen Jahr bei der Mein Schiff Relax in Malaga hatte. Wir erinnern uns mit Robbie Williams zum Beispiel. Ja, und das Motto jetzt bei der Mein Schiff Flow für die Taufe wird sein, go with the flow. Siehste, musste man gar nicht sonderlich kreativ sein, um einen Spruch zu finden. Go with the flow. Ja, und es wird jetzt noch eine Taufpatin gesucht. Und zwar soll das Ganze ein Mein Schiff-Fan sein. Und man kann sich jetzt auf der Webseite bewerben von Mein Schiff. Also wer gerne mal als Frau ein Schiff taufen möchte und eben Fan ist von Mein Schiff, der kann ja da mal vorbeischauen. Wobei, ich meine, gut, wir haben das Selbstbestimmungsgesetz. In den Zeiten kommen auch die Männer in Frage. Man muss dann nur erklären, man ist eine Frau. Also insofern alle Möglichkeiten offen. Ja, wie wird das denn sein, die Taufe? Die Taufe ist eingebettet in ja eine oder zwei Taufreisen, wenn man so will. Denn die finden ein bisschen versetzt statt. Und die starten am 17. oder 18. Juni im Hafen eben von Triest. Und dann wird das Schiff unterwegs sein nach Mallorca. Ja, ansonsten, das Schiff scheint zu schwimmen. Das sind schon mal gute Zeichen, sage ich mal. Ja, es hat nämlich mittlerweile die erste Probefahrt der Mein Schiff Flow stattgefunden. In diesem Jahr feiern wir. Und zwar, AIDA wird Anfang Juni 30 Jahre alt. Wie die Zeit vergeht, eine Nachricht ist das im Grunde nicht, denn es steht ja im Grunde seit 30 Jahren fest, dass sie irgendwann 30 werden. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es so gut nicht immer aussah für das Unternehmen, gerade in der Anfangszeit. Also da, wenn da damals jemand gesagt hätte, wir feiern irgendwann mal 30 Jahre AIDA, dann wäre die Person für verrückt gehalten worden. Das muss man sagen. Es war anfangs eben nicht so wirtschaftlich erfolgreich, aber das hat sich im Laufe der Jahre ja wahnsinnig geändert. Und ja, im Moment ist es, denke ich, so eine der erfolgreichsten Reedereien weltweit. Es gibt jetzt schon die ersten Details zu den Feierlichkeiten, die stattfinden werden. Und zwar sind 2 Geburtstagsreisen geplant. Einmal AIDA Perla mit den No Angels und dann eine Reise mit AIDA Prima, mit der Hermes House Band. AIDA Prima macht sich vorher auch nochmal ein bisschen hübsch. Ich habe gesehen, es gibt im April einen Werftaufenthalt. Ich glaube tatsächlich sogar 4 Wochen. Also ich bin mal gespannt, ob es einfach nur die turnusmäßigen Kontrollen und Erneuerungen sind oder ob man vielleicht auch ein bisschen mehr ändert. Also es wird jetzt sicherlich nicht so die ganz große AIDA Evolution sein sozusagen, wie man das bei den Schiffen der Sphinx-Klasse macht, die ja alle umgebaut werden. Das sicherlich nicht, denke ich mal, aber vielleicht ist eine Überraschung dabei. Also schauen wir mal. Was wird dann stattfinden zum Jubiläum? Da hat man zumindest schon mal gesagt, es wird eine Geburtstagsfeier geben am 7. Juni. Das ist ein Sonntag und in dem Rahmen wird dann auch eine Parade von 3 Schiffen stattfinden, also Prima, Perla und dabei auch noch AIDA Sol. Ja, ich denke, man feiert auch so ein bisschen den 25. Geburtstag nach, denn wenn wir mal zurückrechnen, der war vor 5 Jahren, das war 2021, das war mitten in der Corona-Pandemie. Ja, und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das war damals nur sehr bescheiden möglich. Also man hat dann da so einen Livestream veranstaltet, daran erinnere ich mich noch. Aber ja, das war irgendwie nicht so die Zeit, wo ein Unternehmen jetzt viel Geld auf den Tisch gelegt hat, um dann einen Geburtstag zu feiern. Ne? Also ich denke mal, es ist ja dieses Mal dann ein bisschen anders. So, nach den beiden deutschen Platzhirschen kommen wir jetzt zu einem weiteren, etwas komplexeren Thema. Jetzt mache ich ja grundsätzlich immer eher so Sachen, die so den Fokus, den Kreuzfahrtkunden, den Endkunden im Blick haben. Es soll von den Themen nicht so speziell und auch nicht so abgedreht sein. Ja, aber ich werde mal versuchen, ein Thema zu erklären, worüber ich viel gelesen habe in den vergangenen Tagen, weil ich aber, ich habe viel darüber gelesen und ja, ich muss ein bisschen ausholen, um das in der Komplexität auch richtig darstellen zu können. Also, ich habe das Thema mal genannt, stürmische Zeiten bei der Norwegian Cruise Line Holdings. So, also ich habe gesagt, wir müssen ausholen. Es gibt auf der Welt, ja, so kann man sagen, drei börsennotierte Kreuzfahrtunternehmen. Einmal die Royal Caribbean Group. Da gehört dazu Royal Caribbean, Celebrity Cruises und auch die Hälfte von TUI Cruises. Dieser Royal Caribbean Group geht es wahnsinnig gut. Aktienkurs deutlich über dem Kurs vor Corona und so. Also Wahnsinn. Ja, und dann gibt es noch einmal die Carnival Corporation, wo eben AIDA zugehört, Costa zugehört, Carnival, Princess Cruises, Seabourn, Holland America Line, habe ich noch jemanden vergessen, P&O. Ja, insgesamt 8 Marken mit um die 90 Schiffen. Die gehören auch noch dazu. So, da sieht der Aktienkurs schon anders aus. Also der ist noch deutlich unter dem Kurs von vor Corona. Hängt eben auch damit zusammen, ja, man hat sich hoch verschuldet während der Pandemie. Und da muss man mal langsam gucken, wie man das Ganze erst wieder in ruhigere Gewässer bringt. Ebenfalls nicht so gut da steht eben Norwegian Cruise Line Holdings. Das ist der Konzern von NCL, also Norwegian Cruise Line, Oceania. So ein bisschen Premium-Produkt, wobei sie mittlerweile das ein bisschen verwirrenderweise auch sagen, es wäre Luxus. Aber eigentlich ist es so gehobener Premium-Markt. Und dann hat man noch Regent Seven Seas. Das ist unstrittig ein Luxusprodukt. Ja, Norwegian Cruise Line Holdings steht auch nicht so ganz gut da. Der Aktienkurs wirklich ja, noch relativ weit unten und hoch verschuldet ist man. Und ja, also dafür, wenn man bedenkt, so Royal Caribbean und NCL, das sind ja nun Marken, die durchaus ähnlich sind. Ja, da ist irgendwann Royal Caribbean im Laufe der Jahre wirklich davongezogen. Und ja, bei Norwegian steht man jetzt so ein bisschen da. Das war es noch nicht mit dem Ausholen. Bei der Norwegian Cruise Line Holdings war mehrere Jahre lang ein Mann namens Frank Del Rio der CEO. Der hatte, und ich habe das ja immer dann hautnah mitbekommen, der hatte einiges vor. Der wollte zum Beispiel NCL von einer Marke, ja, ich sag mal im Massenmarkt im besten Sinne, also wie es jetzt auch Royal Caribbean oder Carnival ist, er wollte es so ein bisschen zu einer Premium-Marke machen. Ja, also so nach dem Motto, wenn man jetzt da investiert, wenn man beispielsweise besseres Essen anbietet und so, wenn man vielleicht auch neue Schiffe hat, die ein bisschen hochwertiger sind, so dann kriegt man am Ende höhere Preise und dann ist es vielleicht fürs Gesamtunternehmen so besser. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass man die höhere Auslastung, höhere Preise, dass man das alles auch umsetzen kann. Wenn man jetzt nur investiert und am Ende hast du höhere Kosten, aber die Kunden reagieren da jetzt gar nicht, dann ist es natürlich so eine Sache. Ja, also und wenn man da so guckt, im Zuge von Corona, da wurde ja nochmal alles über den Haufen geworfen und ja, es scheint auch so zu sein und das ist auch meine Erfahrung in den letzten Jahren, dass man so diesen Premium-Anspruch teilweise dann doch wieder verworfen hat. Ja, also es ist immer noch ein gutes Produkt und spannende Schiffe und so weiter, das ist nicht die Frage. Ja, aber es hat wohl nicht so ganz geklappt, dass man da jetzt ja so das Produkt jetzt insofern verändert. Ja, und dieser Frank Del Rio, der hat dann eben auch diese neue Prima-Klasse bestellt, die es da gibt. Das war noch in seiner Zeit. Und was eben ungewöhnlich war, man hat damals gesagt, so, davor gab es die Breakaway Plus-Klasse, ja, wir bauen jetzt nicht genauso groß oder größer. Nee, oh, wir bauen kleiner. Weil wir da, keine Ahnung, ob das so direkt gesagt wurde, aber weil man da so dann mehr Premium sein könnte auf so einem etwas kleineren Schiff. Ja, das ist natürlich so eine Sache, weil das große Geld wird natürlich mit den großen Schiffen gemacht. Das zeigt Royal Caribbean halt seit Jahren ganz gut. Die bauen ja schon seit Ewigkeiten. Wann war das erste Schiff? Oasis of the Seas? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. 2007 oder 2009? eins von beiden, da kam das auf den Markt, müsste 2009 gewesen sein, ja. Und die verdienen damit Geld ohne Ende. Und na gut, also das war so Frank Del Rio. 2023 wurde bekannt, Frank Del Rio verlässt das Unternehmen und der Nachfolger wird ein gewisser Harry Summer. Sommer, ich weiß gar nicht, wie wird es denn? Harry, wenn er sich Sommer schreibt, wird es ja nicht Summer ausgesprochen, ne? Aber irgendwie hat man immer gesagt Harry Summer. Naja, gut. Also der wurde 2023 dann der Chef der Norwegian Cruise Line Holdings. Das war ein erfahrener Manager, war zuvor Chef von NCL, war davor für das, also von der Marke NCL, nur von der Reederei, nicht von der Holdings. Und ja, der war zuständig davor für das internationale Geschäft. Extrem erfahrener Manager. So, was nun in seiner Zeit beschlossen wurde, ein ungewöhnlich großes Neubauprogramm für die drei Marken. Man hat also direkt erstmal 8 Schiffe bestellt für NCL, Oceania, Regent. Und damit auch erstmals 4 Schiffe über einer Bruttoraumzahl von 200.000 für NCL, was man so bisher noch nicht hatte. Also man ist damit ja in eine Größenordnung dann vorgestoßen mit den Bestellungen bei Fincantieri in Italien, die man so bisher nicht hatte. So, natürlich ist es so, dass man diese Schiffe dann auf Pump betreiben wird. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das Geld in der Portokasse haben. Wie gesagt, hoch verschuldet sowieso. Aber ja, wenn man nun annimmt, man könnte entsprechend wachsen und dann die Reisen verkaufen. Warum nicht? Aber man muss auch sagen, die anderen Konzerne wie Royal Caribbean Group oder eben Carnival Corporation, die waren jetzt am Ende nicht ganz so optimistisch. Ja. Also Carnival war zum Beispiel deutlich defensiver. Die bekommen jetzt eigentlich nur Schiffe für AIDA und Carnival Cruise Line. Und das ist erstmal alles. Also die meisten anderen Marken bekommen erstmal nichts. Da hat man nichts bestellt, weil man erstmal sagt so, naja, erstmal die Schulden abbauen und dann mal gucken. Ja, aber ja, es ist immer auch eine Wette und am Ende geht es bei diesem Kreuzfahrtgeschäft auch darum, wenn ich also frühzeitig mir Werftkapazität sichere, dann kann ich gesichert wachsen und die Konkurrenz schaut in die Röhre, ja, weil so schrecklich viele Werftstandorte habe ich halt nicht. Italien, Frankreich, Deutschland, Finnland, da wird gebaut. Ansonsten, ja, wenn die Slots belegt sind, wenn die Plätze weg sind, dann kann ich nicht wachsen. Ne? Also das ist halt so eine Sache. Ja, also die haben da nun reichlich bestellt und das eben seit 2023 in der Verantwortung von Harry Summer. So, das war jetzt eigentlich das Ausholen. Ich hoffe, es war nicht jetzt schon viel zu komplex, dass alle abgeschaltet haben. Also letzte Woche kam nun für mich die, ja, jetzt als außenstehender Beobachter, der so tief da natürlich auch nicht drinsteckt. Es kam für mich die überraschende Meldung, Harry Summer wird ersetzt durch einen gewissen John Chizzy, der jetzt der CEO ist, der Norwegian Cruise Line Holdings. So, was hat dieser John Chizzy in seinem Leben schon gemacht? Er war zum einen Chef von Subway. Also nicht von der U-Bahn irgendwo, nee, sondern von den Baguettes. Oder beziehungsweise Baguettes ist es nicht, von diesen labbrigen Broten, die so ein bisschen so aussehen wie Baguettes, aber sie sind ja labbrig und nicht knusprig. Also, er war Chef von Subway und er war auch schon Chef von Burger King. Irgendwann auch schon mal bei einer Firma, die so Marken hat wie Avis, also Mietwagen. Ja, also gut, er sitzt seit vielen Jahren im sogenannten Board of Directors von der Norwegian Cruise Line Holding. Das ist so eine Art Aufsichtsrat, allerdings, ja, würde man sagen, mit ein paar mehr Funktionen auch. Ja. Also die steuern mehr auch dann oder lenken mehr auch den CEO, wenn man so will. Ja, das ist ein bisschen anders als so der Aufsichtsrat bei einer deutschen Aktiengesellschaft. Ja, gut. Also er, der Mann, der bei Chef schon mal von Subway war und Burger King, der ist jetzt Chef da von Norwegian Cruise Line Holdings. Denkt man so, okay, gut, es gibt auch Burger an Bord. Also insofern kennt er sich damit aus. Nein, der ist wohl bekannt dafür für Turnaround Management. Also wenn es so ein bisschen darum geht, in einem Unternehmen auch die Richtung zu verändern, weil man ja vielleicht jetzt nicht mit den Zahlen so ganz zufrieden war. Also gut, das war also das erste Ereignis. Chizzy, ich habe von dem noch nie gehört, aber das heißt überhaupt nichts. Ich bin ja nun auch kein Analyst oder so, sondern ich bin ja dann nur Beobachter. Also er, neuer CEO und die Geschichte endet hier noch nicht, denn dann kam eine Meldung diese Woche, Der Hedgefonds Elliott Investment Management hat mal eben mehr als 10% der Anteile am Konzern gekauft. So, ein Hedgefonds, der ja, sammelt erstmal Geld ein und versucht, das dann gewinnbringend anzulegen. So kann man es vereinfacht ausdrücken. Und da mussten Sie jetzt niemanden fragen, um an diese 10% zu kommen. So kannst du natürlich einfach an der Börse kaufen. So könnten wir jetzt auch, wenn wir uns jetzt alle zusammentun, könnten wir auch ein paar Prozent kaufen. Ja, und warum haben die das gemacht? Weil, wie gesagt, Aktie steht nicht so sonderlich gut da. Dieser Hedgefonds, Elliott, die gehen davon aus, dass riesiges Potenzial in dem Unternehmen steckt. Weil man ja sagt so, Moment mal, also bei Royal Caribbean lief es doch auch und was ist da los? Und die gehen eigentlich jetzt davon aus, dass man den Aktienkurs ja mehr als verdoppeln könnte. Ja, denn und normalerweise ist es jetzt so, wenn ich jetzt als Anleger irgendeine Aktie kaufe, dann kaufe ich die Aktie, dann bete ich möglicherweise, dass die Aktie irgendwie steigt und gut, muss mich dann natürlich dann darauf verlassen, dass die in dem Unternehmen da ordentlich arbeiten, dass es auch steigt, so. Jetzt ist Elliott aber ein sogenannter, ja, aktivistischer Hedgefonds, so würde man das nennen. Die mischen sich also ein in das Geschäft oder versuchen es zumindest. Weil natürlich habe ich jetzt erstmal als Aktionär habe ich jetzt ja erstmal nicht unbedingt jetzt die Telefonnummer da vom CEO oder so, sondern die versuchen da irgendwie dann Einfluss zu nehmen. Ja, und sie kaufen sich also ein und wollen dann über dieses sogenannte Board of Directors, wo ich gesagt habe, dass die ja quasi über dem CEO stehen, da wollen sie dann irgendwie Einfluss drauf nehmen, indem sie versuchen, da jemanden zu platzieren. Jedenfalls haben die auch eine Präsentation gehalten, die ich mir mit einmal durchgelesen habe. Norwegian Now heißt das. Und in dieser Präsentation wirft man dem bisherigen Management, also ob es nun Harry Summer war oder Frank Del Rio, dem wirft man massive Fehler vor, ja, dass sie viel zu viel Geld ausgegeben haben, zum Beispiel bei der Taufe der Norwegian Prima damals in Island. Das ist ein Thema. Oder man wirft ihnen auch vor, während Royal Caribbean in ihre eigene Privatinsel wahnsinnig viel investiert hat, um daraus ja mehr oder weniger fast so eine Art Freizeitpark zu machen, mit dem sie viel mehr verdienen als mit einer naturbelassenen Insel nur mit Strand. Das wirft man denen vor, dass das Norwegian Cruise Line das viel zu spät gemacht hat, nachdem sie dann irgendwann erkannt haben, so, ist vielleicht doch eine gute Idee. Da ist man ja jetzt im Moment gerade dabei, das so ein bisschen umzubauen. Also es gibt da in diesem Bericht dann jede Menge Kritik. Und Kritik gibt es auch an dem neuen CEO, dass der ja gar nicht aus der Kreuzfahrtbranche kommt, weil wie gesagt, Burger King und Subway so. Und jetzt will Elliott, dieser Hedgefonds, zumindest einen erfahrenen Kreuzfahrtmanager in das Board of Directors bringen über dem CEO. Und zwar jemand, der mal bei Royal Caribbean war, Adam Goldstein, ja, der damals Chef war. Ja, gut. Elliott ist durchaus umstritten mit dem Einfluss, den sie dann auf Unternehmen nehmen, weil man will diese Unternehmen ja profitabler machen und häufig führt das dann auch dazu, dass in irgendeiner Form gespart wird und dass das für die Kunden häufig dann gar nicht so lustig ist. Ja, Southwest Airlines, da gab es immer noch Freigepäck, so. Dann war Elliott da plötzlich dabei und dann wurde das alles gestrichen, um irgendwie profitabler zu werden. So, ja. Ist alles so eine Sache. Also, Meldung Nummer 1, CEO hat gewechselt. Meldung Nummer 2, Elliott ist eingestiegen. So, Meldung Nummer 3 und das alles innerhalb von einer Woche. Und da habe ich dann langsam gedacht, so, irgendwie, das ist schon alles ein bisschen schräg. Da kam dann eine weitere Meldung. So, ja, man hat jetzt mal eben zu den 8 Schiffen, die man da schon bestellt hatte, hat man jetzt mal eben noch 3 dazu bestellt. Eins für NCL, eins für Oceania, eins für Regent. Okay. So, also so ist man dann die nächsten 10 Jahre gut versorgt, kann also wahnsinnig wachsen, muss aber natürlich auch sehen, ja, dass die Weltwirtschaft idealerweise weiter nach oben geht oder überhaupt nach oben geht, je nachdem, wo man in Teilen der Welt ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, also wirklich diese 3 Themen in einer Woche, also CEO weg, dann der Wechsel, dann der Einstieg da von dem Hedgefonds und dann eben auch noch die Bestellung der neuen Schiffe. Man denkt so, okay, ja. Was halt komisch war bei dem CEO-Wechsel, jetzt würde man ja normalerweise, gerade wenn es so ein Manager ist wie Harry Summer, der ewig im Unternehmen war, da würde man sich bei ihm bedanken und so weiter. Man hat ihn mit keinem Wort erwähnt. Er hat dann ein paar Tage später auf LinkedIn gepostet, ja, er geht jetzt in Rente. Ich so, naja, er ist noch keine 60. Aber gut, ich meine, am Geld wird es nicht scheitern. Ja, also ich glaube, dass man so als Außenstehender bei diesem ganzen, ja, ich will gar nicht sagen Wirrwarr, ne, aber bei diesen stürmischen Zeiten, man sieht natürlich nur immer einen Teil, was hinter den Kulissen natürlich schon bekannt sein wird. Wie waren die Zahlen für 2025? Auch fürs vierte Quartal, das weiß man ja dann noch nicht. Und eben für das gesamte Geschäftsjahr, die werden Anfang März veröffentlicht. Ja, also man muss jetzt kein Prophet sein. Es wäre jetzt, glaube ich, eine ganz besonders große Überraschung, wenn diese Zahlen jetzt besonders gut ausfallen würden. Aber ja. So, meine Güte, das war jetzt eine lange Geschichte. Ich hoffe, es war jetzt für euch, ich habe es versucht, ein bisschen anschaulich zu erklären. Dieses doch sehr abstrakte Thema, von was ich selber auch ja auch erst nur mit Mühe durchdrungen habe, weil ich bin ja hier kein Analyst oder was. So, ja, das ist ja, naja, gut. Also gibt es sicherlich Leute, die sich mit diesen schweren Themen doch durchaus besser auskennen und die vielleicht auch die Hintergründe kennen. Aber ich fand es jetzt erstmal so als Beobachter irgendwie doch interessant. Ja. Stichwort neue Schiffe. Es gab in den vergangenen 4 Wochen, auf die wir ja schauen, eine Bestellung einer neuen Schiffsklasse, Royal Caribbean. Die haben bestellt und zwar nicht größer dieses Mal, was bei den Schiffen, die sie ja haben, auch kaum geht. Denken wir an die Icon-Klasse oder die Oasis-Klasse. Nee, es soll kleiner werden. Da hatte man immer schon in der Vergangenheit Gerüchte gehört. Man will mit der neuen Discovery Class eben auch andere Häfen anlaufen können, als es nur die großen Schiffe können. Und da hat man jetzt 2 Schiffe fest bestellt. Die kommen 2029 und 2032, werden mutmaßlich ältere Schiffe ersetzen. Und das eben bestellt bei Chantier de l'Atlantique in Frankreich. Und man hat noch Optionen für 4 weitere Schiffe. Details sind noch nicht bekannt. Die Schiffe sollen kleiner werden, aber ja, man kann heute eigentlich sehr gut sehen, kleiner heißt heute nicht mehr richtig klein, sondern kleiner heißt meistens schon, dass man schon noch eine Bruttoraumzahl von 170.000 oder so hat, was gar nicht so ganz klein ist. Aber gut, ja. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. So, Royal Caribbean, Schwestermarke Celebrity Cruises. Die steigen ja nun in das Flussgeschäft ein. 10 Schiffe hatten sie schon bestellt für Europas Flüsse. Und jetzt haben sie die Bestellung mal direkt auf 20 erweitert. Also es geht Schlag auf Schlag. Aber gut, ich meine, die Schiffe sind ja immer klein mit, keine Ahnung, 200 Gästen ungefähr. So, da kommst du natürlich auch nicht auf Masse, ne? Also wenn du da jetzt mal 20 Schiffe bestellt hast, hast du so viele Gäste, ja, ungefähr, ne, wie auf einer Celebrity Edge oder so. Ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ja, also da muss man schon ein bisschen mehr Schiffe vorhalten. Und ja, das Ganze wird in erster Linie natürlich auf dem US-Markt zu entsprechenden Preisen dann vermarktet. Ich war ja nun gerade unterwegs ab Florida 3 Wochen, habe auch mit vielen Amerikanern gesprochen. Und da merkt man schon so dieses River Cruise in Europe, also eine Flusskreuzfahrt in Europa zu machen. Das ist für viele, ja, da so eine Geschichte, die sie auf jeden Fall dann auf dem Zettel haben. Denn für uns ist das ja natürlich selbstverständlich. Ich meine, wir können hier mal ins Mittelrheintal, an die Mosel, so, da können wir auch so hinfahren. Aber ja, für die ist das natürlich eine ganz gute Möglichkeit, Europa kennenzulernen. Und wenn wir nun sagen, wir wollen in Europa unterwegs sein, jetzt mit einer Schiffsreise, ja, dann meint man da mehr mit so diese klassische Mittelmeergeschichte, so, ne, mit Rom dabei, Barcelona, Marseille, so, ja, aber die Amerikaner denken, wenn sie an Europa denken, häufig dann daran, dass sie sagen, Mensch, da muss man mal eine River Cruise machen, so. Entsprechend ist das Publikum bei amerikanischen Marken da häufig jünger, als es jetzt beispielsweise bei den deutschen Marken der Fall ist, ne? Weil, wie gesagt, das macht man mit einer anderen Intention. Da ist es so, man hat mal gehört, Mensch, das ist richtig toll und das ist dann für die ja auch ein teurer Trip, weil die Anbieter sind nicht günstig. Das ist deutlich teurer als jetzt hier die deutschen Anbieter. Ja, spannend auf jeden Fall. MSC Cruises baut die Privatinsel Ocean Key auf den Bahamas weiter aus. Bis Ende 2027 wird die Pier verlängert, sodass auch ein 2. Schiff anlegen kann. Ich war ja gerade da mit der MSC Seaside und ich muss sagen, da ist auch noch gefühlt Platz ohne Ende. Also aus meiner Sicht überhaupt gar kein Problem. Man wird zusätzliche Restaurants dann schaffen, wenn mehr Schiffe da sind. Es wird einen neuen Bereich geben, nur für Erwachsene. Aber man plant auch mehr Aktivitäten für Kinder oder beziehungsweise für Familien. Das ist jetzt nicht so der große Wasserpark, so, das ist nicht geplant. Es wird kein Freizeitpark, also nicht das, was Royal Caribbean und eben NCL gemacht haben oder entsprechend vorhaben. Das ist dort nicht geplant. Außerdem wird noch nebenan, und das kann man ganz gut sehen, an einer kleinen Nachbarinsel gearbeitet. Was man da vorhat, das hat man jetzt noch nicht gesagt. Der ein oder andere denkt, es könnte sein für die Luxusmarke Explora Journeys, die ja auch zur MSC gehört, zur MSC Group. Die Frage ist aber, ob sich das für die allein überhaupt lohnt. Weil, ja, es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt x Schiffe von Explora in der Karibik sind, so dass man nun sagt, da jeden Tag steuert dann eines dieser Schiffe da diese Insel an, sondern du hast dann mal eins, zwei Schiffe, die in der Karibik fahren und dann kommen die einmal die Woche. Also ob das jetzt eine Geschichte dann nur für Explora-Gäste wird, wäre ich ein bisschen skeptisch. Aber gut, das ist Spekulation. Apropos Ocean Key und MSC Seaside, es sind Leinen gebrochen bei einem Anlauf mit der MSC Seaside auf Ocean Key. Das war kurz nach meiner Reise. Ja, es war stürmisch und dann kann sowas auch schon mal passieren. Es ist aber nichts passiert, es ist also keiner zu Schaden gekommen. Ich habe es auch auf meiner Reise im Januar teilweise doch sehr stürmisch an den Zielen erlebt. Also irre, ja. Gut, MSC plant ein neues Kreuzfahrtterminal in Freeport auf den Bahamas. Freeport kennt man in der Kreuzfahrtbranche, weil da das ein oder andere Schiff ins Dock geht, ja, zu Umbauarbeiten oder Wartungsarbeiten. Aber jetzt will MSC hier fast 500 Millionen Dollar investieren. Zum einen in ein hochmodernes Terminal und zum anderen auch die Infrastruktur drumherum. Also mit einem Beachclub, mit Shops, mit Restaurants. Das Ganze aber nicht nur dann für MSC zu nutzen, sondern das wird dann ja für jeden zu nutzen sein, der möchte. Also auf jeden Fall ganz spannend. Ja, und wir sind gar nicht am Ende, was MSC angeht. Also es gibt also ohne Ende hier Meldungen, Wahnsinn. MSC Musiker und MSC Orchestra, gleiche Schiffsklasse, Musikerklasse, die bekommen nachträglich einen MSC Yachtclub. Ich war ja im Dezember auf der Musiker auf Kanarenkreuzfahrt. Und damals war es noch nicht klar, aber jetzt steht fest, das Schiff wird einen MSC-Yachtclub bekommen. Das ist ja das Schiff-im-Schiff-Konzept, das vergleichsweise luxuriöse. Und also MSC-Musiker ist dieses Jahr dran, MSC-Orchestra nächstes Jahr. Das bedeutet neue Suiten, die Top-Sail-Lounge, die Bar und auch ein eigenes Restaurant. Ja, und MSC, noch eine Meldung. Ja, das ist so eine kleine Meldung. MSC sagt Pressekonferenz auf der ITB ab. Man hatte vor, nächste Woche auf der internationalen Tourismusbörse eine große Pressekonferenz zu geben. Das wurde nun abgesagt. Finde ich durchaus spannend. Es gibt manchmal so Pressekonferenzen, die machen Redereien und haben da eigentlich gar nichts zu erzählen. Dann sitzt man da und denkt, es ist die reine Zeitverschwendung. Wäre das sowas gewesen? Was ich so bei MSC, habe ich das schon mal erlebt? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber das wäre es, glaube ich, auch nicht gewesen, wenn man da sagt, wir machen große Pressekonferenz und auf der ITB und so. Ich kann mir vorstellen, dass man da schon was Interessantes oder was wirklich Interessantes, was Großes wahrscheinlich auch verraten wollte, was sich entweder zerschlagen hat oder was noch nicht so weit ist oder. Also ja, was das sein könnte, es wäre natürlich nur Spekulation. Also ich habe keine Ahnung. So, meine Güte, heute, also ich glaube, der Newsblock war noch nie so lang, aber gut, jetzt haben wir das Interview dazwischen gehabt. Schauen wir nochmal nach Italien zum Schluss des Nachrichtenblocks. Capri führt Kopfhörerpflicht ein und begrenzt die Gruppengröße für Touristengruppen. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Kreuzfahrer. Wenn man mit dem Schiff in Neapel ist, dann ist es extrem populär, eine Fähre zum Beispiel zu nehmen und dann nach Capri zu fahren. Wunderschöne kleine Insel, kann man gut auf eigene Faust machen. Wenn man es nicht auf eigene Faust macht, dann gelten da jetzt Regeln für die Gruppen. Zum Beispiel dürfen Reiseleiter keine Lautsprecher mehr verwenden. Sowas gibt es ja vereinzelt noch. Das ist ja auch eine furchtbare Vorstellung. Da spricht da also jemand in so ein Mikrofon, dann geht das über so einen Lautsprecher raus. Nee, man darf jetzt nur noch Funkkopfhörer nehmen. Also das werden wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen, diese Funkkopfhörer. Das ist eigentlich so die Technik, die man heute hat. Gruppengröße, dann nur noch maximal 40 Personen. Ist ehrlich gesagt ziemlich groß. Und der Guide darf dann nicht mehr auffällige Schirme oder Fahnen verwenden, mit denen er vorwegläuft. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Es sollen nur noch so dezente kleine Sticks oder so sein. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob man damit jetzt jemanden stört, wenn man mit so einer Fahne da rumläuft, aber gut, ja. Und die Gruppen sind angehalten, jetzt keine Wege zu blockieren beispielsweise. Ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Capri hat, ja, zwischen 13.000 und 15.000 Bewohnern ungefähr, aber teils 50.000 Besucher am Tag. Da braucht man natürlich Regelungen. Ist jetzt überhaupt nicht überraschend. Ja, das war es, das Kreuzfahrt-Update, das gefühlt längste aller Zeiten. Nee, aber es war eine komplizierte Geschichte mit der Norwegian Cruise Line Holdings. Also ja, man hat ja, das sind ja immer so gewisse Sachen, die werden ja auch nicht so richtig ausgesprochen. Ne? Wie geht es so im Konzern und so? Was mir halt aufgefallen ist, als ich da neulich in Miami war und ich bin ja dann zu Fuß von dem ganz hinten gelegenen MSC-Terminal da einmal an allen Terminals vorbeigelaufen. Was mir aufgefallen ist, da an dem NCL-Terminal, sind so uralte Werbeplakate hingen da von NCL mit einem alten Spruch, mit einem alten Werbeslogan. Wo ich dachte, so krass, das hat man hier noch gar nicht geändert. So, ne? Das sind natürlich dann so Sachen, wo man dann so sieht, so okay, ja, gibt man jetzt doch das Geld etwas bewusster aus und schmeißt es nicht mit vollen Händen raus. So, ne? Ja. Also, ich bin ja zurückgeflogen ab Miami und da habe ich wieder gedacht, so ach, wie entspannt das eigentlich ist. Von Miami nach Zürich, 7 Stunden 45 war die Flugzeit. Ja, das hält man auch in der Economy aus. Ist nicht ganz so schlimm. Ja, und dann kam ich nach Hause und war eigentlich nur ein paar Tage hier. Dann war ich direkt am Comer See. Da haben ja Freunde ein Haus und dann von beiden habe ich dann besucht. Habe dann ein bisschen von da gearbeitet und ja, muss sagen, Comer See, schöne Landschaft. Überhaupt gar keine Frage. Und man hatte dann so im Januar Temperaturen, ja, bestenfalls so 9 Grad mit Sonne. War schon nicht so schlecht. Aber was mir da wirklich wieder aufgefallen ist, man hat halt da in den Restaurants ein wirklich schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das macht mir da keinen Spaß. Man kann ja in Italien normalerweise super essen, ja, und normalerweise auch zu, muss nicht unbedingt günstig sein, es sollen schon angemessene Preise sein. Aber ja, da war ich dann in einem Restaurant, da dachte man so, naja, Menü, also in einem unscheinbaren Restaurant in einem Dorf, 5 Gänge, 80 Euro. Nur das Essen, 45 Euro Weinbegleitung. So, dann kommen irgendwie noch Cover, wie sagt man, Coverchart, ne, Coperto heißt das, glaube ich, auf Italienisch. Also für den Teller, wenn man so will. Und dann noch Wasser, Kaffee und so dazu. Am Ende bist du bei, was haben wir jetzt bezahlt, 280 Euro für 2 Personen. Man denkt so, ja, also, und dafür war es nicht doll. Ne? Also deswegen, ich bin jetzt da, Comer See. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendjemand da von euch mal Erfahrung gemacht hat, aber kann mir auch schreiben. Ja, dann das würde mich sehr interessieren, weil ich werde da mit dem Comer See dann nicht so richtig warm. So schön es auch ist, aber ich meine, was nützt dir das, wenn du da kein Restaurant hast? Das habe ich am Lago Maggiore, habe ich das anders erlebt. Da kann man wunderbar, war ich da in wunderbaren Restaurants und so. Ja, richtig gut. So, dann war ich in der Zwischenzeit in Berlin im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Das fand ich besonders spannend. Denn Sat.1 Frühstücksfernsehen, das erinnert mich so an meine Kindheit. Ne? Als ich da so, als wir das zu Hause, konnten wir das nur so ganz verrauscht gucken, weil wir kein Kabelfernsehen hatten. Und Sat.1 und RTL kamen über Antenne auch, aber man hätte dafür die Antenne einmal um 90 Grad drehen müssen. Dann hätte man es auch in guter Qualität oder eine zweite hätte man kaufen müssen. Ja, aber das erinnert mich an die Zeiten, als ich da so Sat.1 Frühstücksfernsehen geguckt habe. Und naja, neulich meldete sich dann ein Redakteur, ob ich da nicht mal kommen will. Ob ich da ein bisschen sprechen will über Kreuzfahrten für Einsteiger. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Die sitzen in Friedrichshain in Berlin direkt an der Spree. Tolle Gegend, war auch direkt im Hotel da in der Nähe. So, ja. Und dann bin ich da morgens aufgetaucht um 6 Uhr morgens für den ersten Auftritt um 6.30 Uhr. Ich meine, gut, da gibt es nicht mehr viel zu besprechen. Man geht dann in die Maske und dann ins Studio. Was mir aufgefallen ist, wahnsinnig nettes Team. Ja, die Karen Heinrichs, die mich da interviewt hat, die ist auch schon seit 2007 beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Die macht das schon wahnsinnig lange. Und ja, also es war echt eine ganz nette Atmosphäre. Ja, ich habe halt wieder gemerkt, so, es ist nicht meine Zeit. Ne? Also ich versuche das ja normalerweise wirklich zu vermeiden, da so ganz früh aufzutauchen. Und ja, so, dann wird man da so, das ist dann immer so eine Sache, dann wird man da so in der Anmoderation, dann nehmen sie einen der Deutschlandskreuzfahrtexperte Nummer 1. Das würde ich so selber nicht sagen, weil das ist immer, ist schwierig. Wie will man das definieren? Ne? Es gibt sicherlich Leute, die in vielen Bereichen sehr viel tiefer da eine Ahnung haben als ich. Das ist überhaupt gar keine Frage. natürlich habe ich irgendwie eine große Reichweite, aber ja, das ist halt, ich meine, gut, das klingt natürlich super, wenn wir sagen können, Deutschlands Kreuzfahrt-Experte Nummer 1, aber also so dick würde ich jetzt nicht auftragen, ehrlicherweise. Das würde ich mir auch nicht auf die Stirn schreiben. Weil, wie gesagt, es gibt andere, die haben in Teilbereichen, haben die durchaus da mehr Ahnung und so weiter. Aber gut, es ist dann immer so dieses, ja, das Gesamtpaket, ne, dass ich natürlich irgendwie große Reichweite habe und ja, aber jetzt weiß ich nicht. Ich finde also meine, also bin da so ein bisschen so, naja, mit Fragezeichen würde ich sagen. Ja, dann haben sie mich, oder im Insert, also diese Bauchbinde, die dann da kommt, da haben sie mich dann bezeichnet als Bestseller-Autor. Ja, das muss man natürlich, ist dieser, unser Kanaren-Kreuzfahrt-Reiseführer, den wir da im Ende 2024 gemacht haben, ist natürlich sehr erfolgreich und es ist auch, kann man auch als Bestseller bezeichnen. Den haben wir schon tausende Mal verkauft. Hauptautor war da eben Horst Müller und ich war natürlich auch dabei, so, aber ich stelle mich da jetzt ungern hin und sage jetzt, ich bin jetzt der Bestseller-Autor. Aber gut, ja. Ja gut, es ist, Bestseller ist es irgendwo, ja, aber also, ja, ich persönlich werde immer ein bisschen bescheidener, ehrlicherweise, ja. So, was geht denn jetzt so in den nächsten Wochen? Ich habe schon gesagt, ITB, Internationale Tourismusbörse. Ja, das ist ja so die Messe, wo sich dann die Reisebranche trifft, wo sich die Kreuzfahrtbranche trifft. Ja, ich aus so einer gewissen Gewohnheit habe ich dann das doch wieder gemacht, dass ich hinfahre. Es würde im Prinzip aber ohne gehen auch, dass man da, ich meine, wenn ich mit irgendjemandem sprechen will, kann ich das auch ohne eine Messe machen, sage ich mal. Ne? Also ja, also naja, jetzt da 2 Nächte gebucht, habe vergessen, wie das Hotel heißt, aber ich habe diesmal, nachdem ich letztes Jahr in so einem fürchterlichen Airbnb war, habe ich gesagt, so komm, 2 Nächte, 360 Euro, egal, nimm da jetzt ein Hotel, was besser ist oder was okay ist und dann nicht irgend so ein Airbnb, nur weil ich denke, dann gebe ich halt nur 90 Euro aus. Also manchmal bin ich dann auch so ein bisschen der falsche Sparfuchs, aber ja, aber das war nicht, also das war wirklich letztes Jahr, aber fürchterlich. Airbnb mit Dusche auf dem Gang, also das war, ja. Gut, so, nächste Kreuzfahrt steht noch gar nicht fest. Aber ich bin so ein bisschen am Gucken, habe ja schon gesagt, ich werde diesem Jahr da viel, auch das eine oder andere auf jeden Fall auch mal selber buchen, weil man doch die interessanteren Geschichten machen kann. Ne? Wir haben ja gesehen, so wie jetzt letzte Woche gab es ja auf YouTube meine 160-Euro-Kreuzfahrt. Da kann man natürlich wirklich eher mal so Geschichten machen, die spannend sind. Ja, also wenn man sich was aussucht, das auch selber bezahlt und dann eben auch mal eine Innenkabine hat und nicht nur eine Balkonkabine, wo dann schon da der Champagner steht, weil sie denken so, Mensch, er ist da ein bisschen wichtig und ja, wir wollen ihm da was Gutes tun. Also ja, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? Oder beziehungsweise in der News-Ausgabe haben wir letztes Mal drüber, ich glaube für 4 Wochen, ja. Als ich da, genau, da haben wir es ja noch, weil die Aufzeichnung war dann in der Innenkabine auf der Sun Princess, ja. So, dann habe ich heute, also heute ist der, wie gesagt, 20. Februar, habe ich heute eine Nachricht bekommen für einen Podcast-Gast, auf den ich mich wirklich freue. Spannender Gast. Ich verrate es noch nicht. Gibt es demnächst wahrscheinlich mal im Moreletter, weil ich euch dann vielleicht, habe ich überlegt, mal bitten werde, ihr sollt dieser Person Fragen stellen, möglicherweise. Ja, so, Mensch, wie lange sind wir denn schon? Oh Gott, sind wir schon hier. Die Stunde naht hier fast, das Ende der Stunde, wenn man so will. Wir gucken ja immer so ein bisschen dann in der News-Folge auch, was ihr so bucht. Elke zum Beispiel hat die Vasco da Gama gebucht von Nico Cruises. 16. bis 30. August, Norwegen, ab Kiel. Ja, also das ist auch immer was. Natürlich sind AIDA oder Mein Schiff immer mit ihrer Werbung sehr präsent. Aber man kann immer auch mal auf dem Zettel haben, es gibt noch gerade in Norwegen den einen oder anderen, der da fährt. Wenn es Deutsch sein soll, ist es auch mal Nico Cruises oder aber natürlich auch Phoenix Reisen. Plantours mit der MS Hamburg, glaube ich. Oh Gott, jetzt habt ihr mich erwischt. Glaube ich nicht so in Norwegen, oder? Oh Gott, ja. Ausgerechnet die hier bei mir in der Nachbarschaft sitzen, dass ich das jetzt nicht weiß, das könnte ich natürlich googeln. Aber naja, was ich damit sagen wollte, da kommt ein bisschen mehr in Frage. Und dann habe ich bei Norwegen natürlich auch noch die Postschiffe, also Hurtigruten und Havila, kommt möglicherweise auch in Frage. Habe ich dann aber nicht ab Kiel. Also Hurtigruten ab Hamburg, aber so auch ab Hamburg. Havila aber dann so in erster Linie, so ab Bergen zum Beispiel. Ne? Ja, aber gut, Vasco da Gama kann man also auch machen. Kleines Schiff, ist gerade noch auf Weltreise. Ja, und ja, also Elke wird auch die Einladung bekommen in die More und Mehr Crew, die exklusive Online-Community. 2 Jahre lang der Zugang im Wert von 198 Euro. Also lohnt es sich, die Reisen zu buchen auf more.de. Also schaut da mal vorbei. Ja. So, ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, es gibt schon so viele Bewertungen da, Mensch, 150 fast auf Apple Podcast. Gebt dem Podcast gerne Bewertung, schreibt irgendwie auch was dazu. Es kann auch mal was sein, was kann auch, also wenn ihr sagt, so ist alles fürchterlich, wobei dann fragt man sich natürlich, warum hört ihr es? Aber es kann, wenn ihr irgendeine Meinung dazu habt oder so, schreibt es da gerne. Freue ich mich sehr. Bei Spotify, YouTube könnt ihr natürlich auch immer gerne kommentieren, Fragen stellen. Und da beantworte ich auch selber, das ist klar. YouTube, ich lese alles. Und wenn ihr da Fragen habt, Spotify auch, ja, dann genau. So, ja, und ich würde sagen, das war sie dann auch schon, die Folge 18 vom More und Mehr Kreuzfahrt Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, bis dann. Tschüss.